Das Problem halt für das griechische Denken zwischen dem 7. Jahrhundert bis hin zu Platon und Aristoteles ist diese Unzuverlässigkeit des Wortes, die in der Odyssee auch im Mittelpunkt steht.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Wir arbeiten uns hier ja durch die Philosophiegeschichte und gerade sind wir noch, muss man vielleicht sagen, bei Mythen und Erzählungen der griechischen Antike. Wir haben schon Hesiods Theogonie besprochen, wir haben schon über die Ilias geredet und heute machen wir endlich, muss ich sagen, die Odyssee. Eine Geschichte, die so einflussreich auf unsere Kultur und unser Denken ist, dass wir ja immer noch, wenn wir von der langen, beschwerlichen Reise sprechen, das Wort Odyssee benutzen. Und ein Mann, der sich besonders gut mit diesem Text auskennt, ist Bernhard Zimmermann. Und ich freue mich, dass er uns jetzt ein bisschen was davon und dazu erzählen kann. Schönen guten Tag, Herr Zimmermann.
Guten Tag, Herr Eichler.
Sie sind Professor für Philologie an der Universität Freiburg mit dem Schwerpunkt griechische Literatur. Beschäftigen sich vor allem mit der Zeit zwischen Homer und dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und Sie haben bei C.H. Beck Wissen die Einführung Homers Odyssee geschrieben. Und die erste Frage ist in diesem Podcast immer die Frage nach dem Warum, ganz persönlich für Sie, warum überhaupt Philologie?
Warum Philologie? Ja, das ist ein Stück Autobiografie, kann man sagen, nicht? Als Schüler an einem humanistischen Gymnasium in den 70er Jahren habe ich mich sowieso generell immer schon für Literatur interessiert, deutsche Literatur, auch europäische, internationale Literatur. Und da wir am humanistischen Gymnasium derzeit sehr viel Griechisch hatten, hat sich mein Interesse immer mehr auf die griechische Literatur hin konzentriert, sodass ich dann im Studium Griechisch und Latein studierte, damals in Konstanz. Konstanz war damals eine, wie man sagen, Reformuniversität, die beiden alten Sprachen, Griechisch und Latein, im Zusammenhang der Literaturgeschichte insgesamt behandelt hat, sodass das meinem Interesse sehr entgegenkam, da man auch in dieser Zeit auch Vorlesungen in Germanistik, in Romanistik und so weiter hören konnte und da meine literarischen Interessen, wenn man so will, zufriedengestellt waren.
Und warum dann dieser Fokus auf genau diese Zeit, mit der Sie sich jetzt beschäftigen?
Der Fokus auf diese Zeit, das ergibt sich auch wiederum ja durch die Interessen, die sich im Studium entwickelten. Ich habe mich schon als Schüler und dann als Student sehr für das Drama, für das Theater interessiert und habe mich dann im Studium vor allem mit der Tragödie, Komödie des 5. Jahrhunderts beschäftigt. Und da diese beiden Gattungen, auch vor allem die Tragödie, sehr stark durch die Mythen, durch die Techniken, Erzähltechniken, durch die Inhalte der homerischen Epen beeinflusst gewesen sind, hat sich mein Interesse dann sozusagen immer mehr auch auf die, wie wir sagen, archaische Zeit, auf die Zeit der frühen griechischen Literatur, auf das 7., 6. Jahrhundert hin konzentriert. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich dann in meiner Tätigkeit auch als Universitätslehrer auch immer mehr mit den homerischen Epen beschäftigt. Mit Ilias, aber dann vor allem auch mit der Odyssee, weil dieses Epos mich in gewisser Weise immer mehr fasziniert hat als die Ilias. Das ist aber rein persönlich, nicht sozusagen.
Warum ist das so? Weil ich finde auch, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Arten von Erzählungen. Über die Ilias werden wir in diesem Podcast schon was gehört haben. Ich sage werden, weil ich jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung die Ilias-Folge noch nicht aufgezeichnet habe, die aber schon dann rausgekommen sein wird, wenn man diesen Podcast hier hören kann. Das sind ja ganz unterschiedliche Arten von Erzählungen und ich finde auch, natürlich haben beide was für sich, aber die Odyssee auch irgendwie interessanter. Warum ist das bei Ihnen so?
Ja, mich hat dann der Odyssee, vor allem also die Technik der Charakterisierungen fasziniert, eigentlich schon als junger Mann und dann auch im Verlauf meiner Beschäftigung, wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Odyssee, die besondere Charakterisierungstechnik, die der Autor seinen Protagonisten, allen voran Odysseus, dann der Penelope, also auch dieser, wenn man so will, nicht, Blick auf die Frau, das fehlt in der Ilias mehr oder weniger nicht. In der Odyssee haben wir doch eine sehr starke Fokussierung auf die Frauengestalt, auf Penelope,
Und viele andere Frauenfiguren auch noch, ne?
viele andere Frauenfiguren natürlich nicht, also die jungen Frauen nicht in der Geschichte, auch die Halbgöttinnen und Göttinnen, also es ist dafür stärker ausgeprägt, meine ich, als in der Ilias. Und dann eben auch die Konstellationen, die sich daraus ergeben, nicht das Verhältnis Mann-Frau, das Verhältnis Ehegatte-Ehefrau, das Verhältnis Vater-Sohn, das Verhältnis Verhältnis Sohn und alter Vater Odysseus Laertes, also diese Personenkonstellationen, die sich hier ergeben haben, die haben mich sehr interessiert und immer wieder fasziniert, sodass ich dieses Buch, dieses Epos immer wieder vorgenommen habe in privater Lektüre, auch in Vorlesungen, in Seminaren, sodass ich mich also da in meiner 40-jährigen Laufbahn oder mehr inzwischen als Universitätslehrer immer wieder mit diesem Text beschäftigt habe. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aus der Perspektive des Philologen, der es also für Studenten der klassischen Philologie, der Gräzistik vorgestellt hat, indem wir da die Entstehungsbedingungen der Epik im 7. Jahrhundert überhaupt der Literatur in Griechenland dieser Zeit verfolgt haben, aber eben auch unter dem Aspekt der Rezeption, der Nachwirkung der Odyssee vom 7. Jahrhundert über die griechische Literatur, über die lateinische bis hin in die Moderne des 20. und 21. Jahrhunderts hinein.
Sie haben gerade schon dieses Wort Epos angesprochen. Ich war, als ich dann jetzt nochmal die Odyssee gelesen hatte, so ein bisschen an die Folge, die wir hier auch schon gemacht hatten, zum Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien erinnert, wo in der Folge es auch stark darum ging, dass man gesagt hat, dieses große Epos besteht aus vielen kleinen Geschichten eigentlich. Und diese kleinen Geschichten müssen auch schon irgendwie vorher bekannt gewesen sein. Und irgendwie ist das auch so eine Art Zusammenfassung. Und es ist ja in der Odyssee ganz interessant, dass nicht nur sehr viel passiert, also Odysseus jetzt viel passiert, sondern auch immer noch ganz viele andere Sachen erzählt werden und eingestreut werden und so. Ist das hier vergleichbar, dass es kleinere dieser Geschichten schon, dass die schon existiert haben, bevor es dann jemand, ob es jetzt genau Homer war und ob es den wirklich gab, dann zusammengetragen hat?
Das war sicher so. Also gerade die Odyssee ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, dass hier ein Autor, wie auch immer wir ihn nennen wollen, eine Persönlichkeit aus sehr vielen im Umlauf sich befindenden Geschichten um Odysseus, um seinen Sohn Telemach, um den Kampf um Troja und so weiter, daraus aus diesen vielen Geschichten, die mündlich im Umlauf waren, vor dem 7. Jahrhundert, in einer Zeit, bevor überhaupt die Schrift in Griechenland existierte, dass er aus diesen vielen Geschichten einen einheitlichen Text verfasst hat, mit einem Protagonisten, mit Odysseus, um den herum sich all diese Geschichten entwickelt haben. Wobei die besondere Kunstfertigkeit in der Odyssee darin besteht, dass all diese früheren Geschichten sozusagen im Rückblick oder im Vorausblick manchmal, aber meistens im Rückblick in Erzählungen in diesen Text dann eingelagert sind. Man hat also immer wieder sozusagen, werden die Türen geöffnet, nicht in eine frühere Phase, in dem Geschichten aus dem Trojanischen Krieg dann von Odysseus erzählt werden, in dem frühere Ereignisse angedeutet oder erzählt werden. Das heißt, dieser Autor oder dieser Dichter spielt auch natürlich mit den Kenntnissen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann sozusagen vergleichen können, was dieser Sänger, der die Odyssee nun vorträgt, was da alles hineingesteckt ist aus früheren im Umlauf sich befindenden mythischen Erzählungen.
Dieser Sänger, sagen Sie jetzt gerade, das ist ja so, also der Buchdruck war natürlich lange nicht erfunden. Sie haben gesagt, die Mythen selbst stammen aus einer Zeit vor der Schrift. Das, was wir jetzt hier lesen können, wenn wir jetzt in den Laden gehen und wir kaufen uns die Odyssee und es ist im Versmaß, das ist eigentlich etwas, was gesungen und vorgetragen wurde früher.
Ja, genau, ja. Also das ist das Interessante an der Odyssee. Wir haben in die Odyssee eingelagert praktisch Reflexionen der ursprünglichen Aufführungs- und Vortragsart im ersten Buch, als der Sänger Phemios dort Geschichten aus dem Trojanischen Krieg vorträgt, dann vor allem den sogenannten Apologen in Büchern, in denen Odysseus am Phäakenhof seine eigene Geschichte als Sänger seiner eigenen Taten vorträgt. Dort auch noch ein weiterer Sänger namens Demodokos, der Geschichten aus dem Trojanischen Krieg vorträgt. Das heißt, hier hat der Odysseedichter selber sozusagen sein Wirken, seine Tätigkeit in diesen Figuren, in seinen Text hineinprojiziert, sodass wir daraus sehr schön ableiten können, wie man sich solch eine Vortragsperformance nicht vorstellen kann. Also es ist wohl der übliche Rahmen, ein Zusammentreffen vornehmer Herren und Frauen auch, das muss man sagen, sind auch Frauen anwesend, meistens wohl wahrscheinlich bei einem dieser großen Herrenhöfe. Der Dichter spricht, nennen wir ihn einfach Homer, spricht von Königen, Basileis. Das waren aber wahrscheinlich nur Großgrundbesitzer nach unseren heutigen Vorstellungen, aber jedenfalls mächtige, reiche Herren, die bei Einladungen, sogenannten Symposien, eben unter anderem auch ein, heute würde man sagen, kulturelles Programm zu bieten hatten, zusätzlich zu Gesprächen, Trinken, Essen. Und das waren eben diese Sänger, die dann zur Unterhaltung der Anwesenden Geschichten vortrugen. Die konnten kürzer sein, die konnten länger sein, die konnten improvisiert sein oder waren sicherlich immer improvisiert. Wir können es zum Beispiel im achten Buch der Odyssee sehen, wo der Sänger Demodokus auftritt am Phaiakenhof. Da geben die Anwesenden ein Thema vor. Sänger, sing uns von dem und jenem. Und dann beginnt der Sänger darüber zu improvisieren und erzählt eine, trägt, rezitiert eine Geschichte, die er natürlich im Repertoire hatte, die aber dann ad hoc im Rahmen dieses aktuellen Anlasses improvisiert und vorgetragen hat. Und wir müssen uns das wohl so dann vorstellen, dass eben Homer, der Dichter Odyssee, der Ilias, ob das ein oder zwei waren, wie viele, das ist immer noch heftig umstritten, wie es mit dieser Autorfrage sich verhält, dass eben im 7. Jahrhundert wahrscheinlich eine Persönlichkeit, ein Autor aus all diesen verschiedenen ihm bekannten Vorträgen, Epenvorträgen, sowohl die Ilias und dann wenige Jahrzehnte später die Odyssee komponiert hat. Wobei diese beiden Epen, das muss man vielleicht auch noch anfügen, die einzigen sind, die komplett erhalten sind. Es gab sehr, sehr viele andere solche epischen Texte, die im 7. Jahrhundert im Umlauf waren. Die sind alle nur nicht überliefert worden, sind verloren gegangen. Wir haben da noch wenige Fragmente, Zitate, Inhaltsangaben. Aber eben, wie gesagt, die beiden großen Epen, Ilias und Odyssee, beide weit über 10.000 Verse umfassend, sind die einzigen monumentalen Texte, die aus dieser Zeit erhalten geblieben sind, aus der Fülle anderer mythischer Erzählungen.
Ja, unglaublich, was man sich merken konnte, denkt man immer. Ich hatte hier schon mit Walter Rehse Schäfer über antike politische Philosophie gesprochen. Die Folge kommt aber noch später und da ging es auch um Platons Dialoge und dann diese Frage, die frühen Dialoge. Naja, das wird Sokrates wahrscheinlich dann wirklich schon so irgendwie gesagt haben. Man hatte dann dieses Gedächtnis früher und hat sich das dann aufgeschrieben. Natürlich hat man seine eigene Philosophie mit reingebracht, aber heute eigentlich unvorstellbar, dass man so viel Text auswendig lernt. Wenn man die Odyssee, also wenn man von der Odyssee hört und dann beginnt man sie zu lesen, ich finde das ganz interessant. Oder Sie haben ja auch gerade, wenn man darüber geredet, das wurde früher singend vorgetragen, aber in der Odyssee gibt es das auch, diesen singenden Vortrag. Und ich finde, was auch eine eigene Odyssee ist, ist eigentlich die Odyssee zu lesen, wenn man nur davon gehört hat, weil man denkt ja, es würde hauptsächlich über die Irrfahrten des Odysseus gehen. Der Trojanische Krieg ist vorbei, er will wieder nach Hause, nach Ithaka, zu seiner Frau Penelope, seinem Sohn Telemach. Und dann merken wir aber, wenn wir das lesen, dass es erstmal dieses Göttergespräch gibt. Und dann, dass es die Telemachie erstmal gibt, wie sich Telemach selber, die seine Mutter ist belagert von diesen ganzen Freiern, überhaupt auf die Suche macht nach seinem Vater. Also das ist ja was eigentlich ungeheuer komplex ist oder auch schon damals komplex war, wie überhaupt diese ganze Erzählung aufgebaut ist und was es auch für einen, also ich habe bei Ihnen dann gelesen, es wurde sich oft ein bisschen beschwert über diese Telemachie, dass sie an den Anfang gestellt ist, aber gibt dann natürlich, wie würde man auf Englisch würde man sagen, raising the stakes. Also dadurch, dass man erstmal überhaupt erfährt, wie wichtig es ist, dass Odysseus zurückkommt, das zieht einen ja dann auch ganz anders in diese Geschichte rein. Können Sie davon ein bisschen was erzählen, von dieser ganzen Komplexität überhaupt, wie dieser Epos aufgebaut ist?
Ja, also sehr gerne, ja. Also Sie haben das sozusagen ein Forschungsproblem Wann des 19. Jahrhunderts da schon angesprochen. Da wurde sehr bemängelt, dass wir diese vier Bücher in unserer heutigen Bucheinteilung Vorspann sozusagen. Was hat die Telemachie überhaupt mit der Geschichte des Odysseus zu tun? Ich glaube, dass die sehr eng damit zu tun hat, weil damit eben ein ganz wesentliches Problem des Denkens des Dichters angesprochen wird. Und zwar das Problem, ich würde sagen, der Selbstfindung, der Identität, das hier ganz deutlich zum Ausdruck kommt, nicht? Telemach, der muss, wenn wir es berechnen, nicht? Odysseus war 10 Jahre im Krieg, 10 Jahre auf seinen Irrfahrten, ein ganz junger Mann von knapp 21 sein. Wenn wir das vom Hintergrund der damaligen griechischen Gesellschaft sehen, wäre eigentlich schon ein völlig erwachsener Mann. In Griechenland war es so, zwischen dem 7. Jahrhundert bis in die klassische Zeit des 4., 3. Jahrhunderts hinein, dass junge Männer etwa mit 16 sogenannte Epheben, also Heranwachsende geworden sind, Jugendliche, die dann eine Art von, ja, bürgerliche Ausbildung erhalten haben, sowohl militärischer Art, indem sie militärische Ausbildung erhalten haben, aber auch kultureller Art, indem sie in Gesang, in Tanz, in Musik, in Sport sich eingeübt haben und damit langsam eben eingeübt worden sind, ein gleichberechtigtes Mitglied in der Gesellschaft zu werden und eben dann auch die Stelle des Vaters im Haus, in der Gesellschaft, in einem Herrscherhaus zu übernehmen. Telemach war das genommen, nicht? Sein Vater ist 20 Jahre weg. Er lebt unter der Obhut seiner fürsorglichen Mutter und seiner Amme, die sozusagen ihn nochmal betreut, ist umlagert von diesen zahlreichen schmarotzenden sogenannten Freiern, nicht, die sich der Hand der Penelope versichern wollen, um dem Odysseus als Herrscher auf Ithaka nachzufolgen. Das heißt, Telemach wurde, obwohl er schon weit über dieses Ephebenalter hinaus ist, die Möglichkeit gegeben, erwachsen zu werden. Und deshalb sind diese vier Bücher eben besonders wichtig, weil Telemach nun von außen natürlich durch Athena, die die Initiative ergreift, unerkannt für Telemach, nun selbst eben plötzlich merkt, er muss erwachsen werden. Das wird schon mal deutlich im ersten Buch, als er seine Mutter tadelt, die völlig schockiert dann reagiert auf das Verhalten ihres bisher kleinen Sohnes, nicht? Indem er bei dem Gesang des Phemios mit seiner Mutter ja ins Gericht geht und dann eben ohne seine Mutter zu informieren, sich auf die Suche nach seinem Vater begibt. Da er nicht weiß, ob all die Geschichten, die er von seinem Vater gehört hat, nun wirklich der Wahrheit entsprechen oder nicht. Er will also sich seiner Herkunft versichern und damit auch sich seiner selbst gewiss werden. Also wir haben hier, wenn man so will, nicht in der Gestalt des Sohnes deutlich vorgeführt, wie eine retardierte Entwicklung vonstatten geht und wie es nötig ist, dass in einer Familie, wir reden jetzt modern gesprochen von Familie, im Griechischen würde man vom Oikos reden, vom Haus, das ist mehr als die Familie, es ist also wohl Vater, Mutter, die gesamten Kinder, aber auch das gesamte Drumherum, die Diener, die Sklaven, die Mitarbeiter. Also diese Oikoi, diese Häuser sind also so kleine Herrschersitze, wo man sich natürlich einüben muss, wie man Herrschaft ausübt. Und das wurde Telemach genommen. Und nun merkt er plötzlich im ersten Buch der Odyssee, es ist nötig, dass ich mir nun endlich Gewissheit verschaffe über meinen Vater. Und so begibt er sich auf die Reise von Ithaka auf die Peloponnes, nicht zu Nestor, zu Menelaos, um endlich mal über seinen Vater Gewissheit sich zu verschaffen und nicht nur diese Geschichten zu hören, die im Umlauf sind.
Und da erfahren wir dann auch selbst, was aus diesen oder aus einigen der Helden der Ilias geworden ist.
Haben wir diese Rückblicke nicht auf die sogenannten griechisch Nostoi, also die Heimfahrtsschicksale der anderen großen Helden. Und da kann man sagen, das, was Sie vorher schon angesprochen haben, nicht? Da zitiert Homer, der Odyssee-Dichter, andere Geschichten von anderen Helden, die am Trojanischen Krieg beteiligt gewesen sind. Agamemnon ist das wichtigste Beispiel vielleicht, nicht? Der bei seiner Heimkehr, der Heerführer von Troja, der bei seiner Heimkehr aus Troja von seiner Frau und deren Geliebten ermordet wird. Also das ist vielleicht das herausragende Schicksal, das auch in der Tragödie wiederum behandelt wurde von Aischylos im Agamemnon. Das heißt, hier zitiert der Odyssee-Dichter andere Epen, die sich mit dem Schicksal von anderen Helden, die am Trojanischen Krieg beteiligt waren, beschäftigen.
Und dann ist es ja tatsächlich so, dass wir dann also dass erstmal Telemachos natürlich erfährt, wo könnte Odysseus sein, und dann springt die Handlung ja aber, sodass wir dann tatsächlich auf Odysseus treffen, der dem von Hermes dann ermöglicht wird, überhaupt diese Heimreise wieder anzutreten. Und dann haben wir einerseits irgendwann diese Rückblicke von Odysseus oder das Erzählen selber dieser ganzen Irrfahrten, aber erleben auch, wie er auf unterschiedliche Personen, Monster und so weiter und so fort trifft. Was ist das für eine Figur, die wir hier präsentiert bekommen? Weil eine Sache, die mich auch erinnert an Gilgamesch hier, ist, dass ich überrascht war, als ich nochmal gelesen habe, wie vielschichtig diese Figuren eigentlich sind und wie uneindeutig. Also, dass zum Beispiel Odysseus uns ja als unglaublich schlau und listig präsentiert wird die ganze Zeit. Also, er kann sich überall zurechtfinden, aber irgendwie auch oft als hochmütig und übers Ziel hinausschießen, sodass er dann immer wieder auch quasi in die nächste Gefahr wieder reinschippert.
Ja, das ist sehr richtig, was Sie sagen. Man kann vielleicht die Gestalt des Odysseus am besten mit einem dieser vielen Adjektive, der vielen Epitheta am besten fassen, charakterisierenden Beiwörter, mit denen er vom Dichter charakterisiert wird. Vor allem im ersten Vers der Odyssee klingt das schon an. Der Dichter will von dem Polytropos singen, von dem vielgewandten Odysseus. Das heißt, es ist ein Mann, der sich in jeder Situation zurechtfinden kann. Trepein heißt sich wenden. Polytropos ist also einer, der wendbar ist, der sich immer wieder aus noch so misslichen Situationen herauswinden kann. Und hat, wenn man nun die Epitheta, diese Beiwörter zusammenstellt, mit denen der Dichter Odysseus versieht, bekommt man doch eine ganz schöne Charakteristik dieses Autors, die genau diese Ambiguität ausdrückt, die der Person beigegeben wird. Er ist vielgewandt, wendig, intelligent natürlich, er ist Polymetis, er ist einer, der alles im Voraus bedenkt, vielleicht zu viel bedenkt, vorausschauend. Er ist Polymechanos, also einer, der voller Listen ist, nicht, dem immer etwas einfällt, aber er ist neugierig auch, nicht? Und das ist das, was ihm auch bisweilen zum Verhängnis wird. Er ist da noch sehr stark in der alten Ideologie der Ehre verhaftet. Wenn wir an die Geschichte mit Polyphem denken, nicht? Da ist es ja so, nicht, dass Odysseus mit seinen Gefährten an dieser Insel anlandet, Proviant und Wasser sich besorgen will, dass alles auch auf der Insel, in der Höhle oder bei den Kyklopen sich verschafft und dann aber zu den Gefährten sagt, jetzt will ich aber doch noch bleiben, um zu sehen, wer das ist, ob er mir auch die Ehre erweist, die ich verdiene, nicht? Und genau das wird ihm ja dann zum Verhängnis, nicht? Diese Neugier, diese Ehrsucht, die wird seinen Gefährten, die dann von Polyphem verspeist werden, nicht zum bitteren Verhängnis. Also da sieht man, wie die Neugier, wie die Ehrsucht, die zum Charakter des Odysseus gehören, auch sozial ganz schlechte Folgen haben können. Dass ihm diese Neugier und vor allem eben dieses ständige sich aus Situationen herauswinden, dass das auch verbunden ist mit Lüge, das wird im 13. Buch deutlich, als Odysseus von den freundlichen Phäaken des Nachts auf der Insel Ithaka, seiner Heimatinsel, ausgesetzt worden ist, im Schlaf versetzt, nicht, wacht er auf, weiß nicht genau, wo er ist, und da tritt ihm dann, ohne dass er sie erkennt, Athena entgegen, nicht, seine Schutzgöttin. Und Odysseus, ja, vorsichtig wie er ist, vorbedenken, und das ist typischer seine Rückkehr, für die Geschichte seiner Rückkehr in die Heimat, denkt er sich Lügengeschichten aus. Er verschleiert seine wirkliche Identität und erzählt Athena eine gut ausgedachte Geschichte, wer er sei, wo er herkomme, ein Königssohn entführt von Piraten, der nun zufällig sein Leben gerettet habe, auf Ithaka an Land geschwommen sei und nun hier hilflos ausgesetzt ist. Und da unterbricht ihn Athena lachend oder lächelnd und sagt, ne, das ist ja schon zur zweiten Natur geworden, dieses ständige Flunkern, Ausdenken von Geschichten, nicht? Und da erkennt Odysseus, dass es seine Schutzgöttin ist und die sich dann eben, ja, würden sagen, schmunzelnd wieder entfernt. Man kann fast sagen hier natürlich, dass auch in der Person des Odysseus der Dichter, wenn man so will, eine implizite Poetik anlegt, nicht? Es gehört zum Dichten, ständig Geschichten zu erfinden.
Ja.
Das Problem halt für das griechische Denken zwischen im 7. Jahrhundert bis hin zu Platon und Aristoteles ist diese Unzuverlässigkeit des Wortes, die in der Odyssee auch im Mittelpunkt steht. Woher wissen wir, wenn jemand etwas erzählt, ob das wahr oder falsch ist?
Ja.
Das wird auch am Beginn bei Hesiod in der Theogonie von den Musen gesagt, nicht? Wir können dir, Dichter, sowohl Wahres eingeben als auch Falsches, nicht? Die Zuhörer, die können im Moment, wenn sie nun einem solch mündlichen Vortrag ausgesetzt sind, eigentlich nicht unterscheiden, ist das, was der Dichter, der Sänger uns vorträgt, ist das Wahrheit oder ist das erfunden? Pseudos wäre das griechische Wort dafür, nicht? Und damit haben wir eigentlich, wenn man so will, nicht eine Problematik, die ja, die bis ins 4. Jahrhundert hinein, bis zu Platon, nicht, oder bis sogar bis hin zu Aristoteles, die Griechen beschäftigt, diese Macht des Wortes, des Logos, dem wir ausgesetzt sind, vor allem eben, wenn jemand wie Odysseus so gut zu formulieren versteht und damit auch die Affekte der Zuhörer auslöst, die dann sich mit ihm identifizieren, mit ihm sympathisieren, nur weil er in der Lage ist, seine
Ja.
Worte so gut zu setzen, nicht?
Wahrheit, Rhetorik, die Sophisten, das ist da schon, hier stand schon angelegt.
Vor allem die Sophisten. Es gibt einen Sophisten, von dem wir zum Glück, die meisten Werke der Sophisten sind ja leider nicht erhalten, und nur in Zitaten, von einem, dem Gorgias, dem auch Platon einen Dialog gewidmet hat. Da haben wir einige zusammenhängende Texte und vor allem einen
Ah.
Text, der sich wiederum mit Homer beschäftigt. Der Titel ist Loblied, Enkomion, der Helena, also der Frau des Menelaos, die von Paris nach Troja entführt worden ist. Und da sagt Gorgias zu Beginn, das ist eine kleine Schrift von 4, 5 Seiten nur, nicht? Das Ziel seiner Schrift sei, Helena von dem schlechten Ruf zu befreien, dem sie in der Literatur ausgesetzt wird. Und das will er schaffen, indem er nun die Kunst seiner Rhetorik zeigt. Und im Mittelpunkt dieser Rechtfertigung der Helena steht ein Abschnitt über die Macht des Logos, wenn er sagt, Gorgias schreibt, denn wenn Helena von Paris überredet wurde, betört wurde, durch Worte ihm zu folgen, dann trifft sie überhaupt keine Schuld, denn das Wort ist ein wahnsinnig mächtiger Herrscher, weil das Wort, die Rede in der Lage ist, im Zuhörer Emotionen verschiedener Art auszulösen, dass man Mitleid hat, Freude hat, in Tränen ausbricht und so weiter. Das heißt, hier haben wir, wenn man so will, nicht eine Reflexion auch der Wortgewalt des Odysseus, dem es gelingt, durch seine Worte am Phaeakenhof die Zuhörer zu Sympathie, zu Tränen, zu Freude und so weiter zu bewegen. Das ist etwas, was die Griechen sehr, sehr stark fasziniert hat. Diese schlecht zu erklärende Wirkung, die Reden, Worte auf uns haben.
Ja, klar, es ist natürlich eine ganz andere Zeit, auch wenn wir uns jetzt hier mit der Seefahrt beschäftigen, damit dass diese Orte so weit auseinander liegen. Das geht ja auch bei der Telemachie die ganze Zeit darum, weil wer hat etwas von Odysseus gehört, wo könnte er sein, was ist jetzt eigentlich da gerade los? Und dann haben wir natürlich auch viele ja auch Witze in der Odyssee über die Worte. Also ich denke mal, eine der bekanntesten Szenen ist ja die, in der sich Odysseus dem Zyklopen als niemand vorstellt und sie denen dann später die Augen ausstechen und als dann andere zu dem kommen, sagt er dann immer, niemand hat mich geblendet, niemand war es. Und das ist dann so einerseits natürlich ein Witz, andererseits eine große List von Odysseus. Also die Worte helfen ihm dann nicht mehr, um sich Hilfe zu holen, aber gleichzeitig haben wir da auch wieder diesen Fall von Odysseus oder diesen Übermut, dass er ihm dann natürlich, wenn sie sich schon auf dem Weg weg befinden, dann sagen muss, nein, ich bin nicht niemand, ich bin Odysseus. Und dann erfahren wir, dass Poseidon der Vater dieses Zyklopen ist und dann geht eigentlich die eigentliche Irrfahrt ja los. Gibt es eine, wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, später wird Odysseus dann vorgeworfen, das ist schon eine zweite Natur bei dir geworden, dieses Lügen. Gibt es eine Entwicklung dieses Helden über die Odyssee? Ist das am Ende ein anderer, als er am Anfang ist?
Ja, also ich glaube, wir haben hier mehrfache Entwicklungslinien. Und zwar, wenn wir genau im 5. Buch beginnen, wo Odysseus eigentlich zum ersten Mal erscheint, da sehen wir ihn ja bei Kalypso auf dieser Insel, einen völlig verzweifelten, depressiven Mann, nicht, dem es zwar gut geht, nicht, aber der von diesem Wohlsein, das ihm da von der Nymphe jeden Abend, das ihm da zuteil wird, genug hat und eigentlich weg will. Er sitzt da depressiv, nicht am Strand, als Hermes ihm mitteilt, er darf nach Hause, nicht? Er ist misstrauisch dann, er glaubt ihm nicht, er glaubt Kalypso nicht. Also er ist hier in einem Stadium völliger Zerstörtheit, nicht? Der große Held, durch dessen List wiederum, nicht? Durch das trojanische Pferd, die Stadt eingenommen wird, sehen wir hier in völliger Depression am Ufer dieser Insel sitzen. Dann haben wir ein zweites Stadium, wenn man so will, nicht? Er kommt dann auf der Insel der Phäaken an. Schiffbrüchig, ohne Kleider, völlig vernichtet eigentlich, Wie ein Tier bedeckt er sich mit Laub, schläft dort am Strand, bis er dann durch die jungen Frauen aufgeweckt wird, Nausikaa und ihre Freundinnen dort am Strand sich aufhalten. Ein gebrochener Mann, der dann dieser jungen, schönen Frau entgegentritt, der dann aber, und da sehen wir die Macht der Götter von Athena verjüngt wird, dass er plötzlich im strahlenden Licht erscheint. Nausikaa ist begeistert von ihm, angetan, verliebt in ihn wahrscheinlich, bringt ihn an den Königshof ihres Vaters Alkinoos. Und dann können wir da miterleben, wie Odysseus allmählich seine Persönlichkeit, seine Identität wieder gewinnt. Er nimmt, ohne dass die Phäaken wissen, die sind für ihre Gastfreundschaft bekannt, wer er ist, wird freundlich aufgenommen. Sie veranstalten zu seinen Ehren ein Gelage mit Sportwettkämpfen. Einer der Söhne des Alkinoos fordert Odysseus heraus, und Odysseus besiegt ihn. Also er gewinnt hier allmählich auch wieder die Reputation als Held, Kämpfer, Sportler wieder, nicht? Vor den jungen Söhnen des Alkinoos. Und dann sieht man wiederum, wie Erinnerung wichtig ist, um die Identität wieder zu finden, indem er nun in drei, nach unseren heutigen Einteilungen, drei Büchern, 9 bis 12, den sogenannten rückblickenden Apologen, seine Geschichte erzählt, seit der Einnahme Trojas bis zum Schiffbruch auf der Insel der Phäaken. Also im Erzählen, im Erinnern, kann man so sagen, im erinnernden Erzählen gewinnt er seine Identität und sein Selbstbewusstsein wieder, bis er am Ende sagen kann, ich bin Odysseus, der Sohn des Laertes, nicht? Und dann hat er sozusagen hat er wieder seine wahre Identität als König von Ithaka, Sieger von Troja, zurückgewonnen. Also da kann man sehr schön sehen, nicht, wie Odysseus tatsächlich, wie in ihm eine Entwicklung vonstatten geht, die dann auf Ithaka, also im zweiten Teil des Epos, wieder zum Teil verschleiert wird. Da sieht man wiederum die andere Seite des Wesens des Odysseus. Er muss nun ja seine Identität wieder verschleiern, um Rache zu nehmen, um seinen Besitz wieder zu erlangen. Versteckt er sich in vielen Lügengeschichten, Fiktionen, die er nun um seine Person herum rankt, um nun Einlass im Königshof von Ithaka zu finden und diese Freier zu bestrafen. Also hier, denke ich, wird doch auf sehr vielseitige Art und Weise gezeigt, wie sozusagen äußerer Druck, 20-jährige Abwesenheit, Stress, Vereinsamung, Isolation, wie die einen Menschen deformieren und wie dann in der Erinnerung dieser Mensch wieder allmählich zu einer Persönlichkeit wird, seine Identität wiederfinden kann. Und das Wichtige ist, denke ich, dass der Endpunkt dieser Entwicklung erst dann gegeben ist, als Odysseus dann auf seinen alten Vater Laertes trifft, der außerhalb der Stadt zurückgezogen auf einem Landgut lebt. Odysseus trifft auch ihn und beginnt auch da wieder eine seltsame Lügengeschichte zu erzählen, um zu überprüfen, was sein Vater von ihm denkt, um sozusagen das Verhältnis seines Vaters zu seinem abwesenden Sohn zu ergründen, um seinen Vater auf die Probe zu stellen. Nur da hält er es nicht durch. Da, als er seinem Vater gegenübersteht, kann er diese Lügengeschichte nicht zum Ende führen, sondern er gibt sich seinem Vater zu erkennen. Und da ist auch sozusagen vom Dichter, wenn man so will, nicht ganz bewusst der Endpunkt gesetzt. Odysseus ist nun bei seinem Vater, bei seinem Ursprung angelangt, wie Telemach bei ihm, sodass hier wieder sozusagen eine Linie, Großvater, Vater, Sohn, wenn man so will, nicht, erreicht ist von Laertes über Odysseus zu Telemach und damit wieder das, ja, der Zusammenhalt der Familie des Oikos gewährleistet wird.
Identität als großes Thema, das ist ja auch, also einmal bei niemand, es geht um Namen, es geht darum, dass Menschen verwandelt werden, zum Beispiel in Schweine. Wir haben den Gesang der Sirenen, wo man sich auf einmal nicht mehr so verhält, wie man vielleicht eigentlich ist. Ist denn auch oder macht der Text auch in dem Sinne ein moralisches Argument, dass er uns verschiedene, ich musste so ein bisschen an Alfred Hitchcocks Fenster zum Hof denken, wo wir hinten in diesen ganzen Fenstern unterschiedliche Lebensentwürfe sehen, die unsere Hauptfigur auch führen könnte. Und hier ist es ja so, dass wir diese ganzen Inseln haben. Wir haben diese ganzen verschiedenen Frauen, die Odysseus kennenlernt. Mit manchen hat er dann auch Kinder, zieht dann aber weiter. Er muss ja irgendwie zurück. Also wir haben diesen Einstieg der Telemachie. Wir sehen, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Warum Was ist das Argument, das der Text eigentlich dafür macht, oder wie speist sich das vielleicht aus der Kultur damals, dass er zurück muss? Ist es der Wert der Familie? Ist es eine Ehrfrage oder ist es auch etwas anderes noch, dass man sagen kann, das andere sind einfach leichte Freuden, aber das ist nicht das, was ein gelungenes Menschenleben vielleicht ausmacht?
Ja, ich würde sagen, genau so. Es sind all diese Punkte, ist natürlich aus der Zeit des 7. Jahrhunderts entstanden, wo in diesen ja unruhigen Jahrzehnten auch vor allem der Kolonisationsbewegung der Griechen ist die Heimat, der Ort, wo man aufgewachsen ist, wo man ja noch die Verwandten hat, wo man die Familie hat, auch seinen Besitz hat. Das ist ja ganz wichtig in der Odyssee, der Besitz, nicht? Das ist ein wichtiges Argument. Das ist der feste Punkt, an den man zurück will. Der zweite Punkt ist genau den Sie angesprochen haben, die Ehre, griechisch Kleos. Das ist etwas, was für diese Zeit zwischen dem 7. Jahrhundert bis hin zu Platon, bis hin zu Sokrates, einer der zentralen Wertbegriffe ist, die das Denken der Zeit beeinflussen. Ein bekannter englischer Philologe und Kulturwissenschaftler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Eric Dodds, unterscheidet in der Entwicklung des griechischen moralischen Denkens zwei Phasen. Er spricht von Shame Culture, das ist die Zeit zwischen Homer und etwa Platon, also zwischen 700 und 400, wo es vor allem auf die äußere Reputation, auf die Ehre ankommt, die es zu verteidigen gilt. Nehmen Sie das Beispiel des Achill. Nicht? Achill würde die Griechen ins offene Messer laufen lassen, nur weil seiner Ehre Einbuße getan wurde. Also es ist ein ganz wichtiger Begriff, die Ehre, Kleos, Timae, die ein Adliger, ein König, ein Kämpfer hat und auf die es vor allem ankommt, die er verteidigen muss. Erst mit der, wenn man so will, nicht sokratischen Wende vollzieht sich dann nach Dodds, das können wir dann bei Platon sehen, eine Hinwendung zu den inneren Werten, nicht zu Verantwortung, zu moralischen Begriffen, die losgelöst sind von reinem Kleos, nicht? Und insofern ist das, denke ich, ein ganz wichtiger Begriff, dass an seinem Hofe diese Freier sein Vermögen verzehren, wie immer wieder gesagt wird. Das ist eine Einbuße an Vermögen, das ist ganz wichtig, an Eigentum, aber auch an Ehre, dass sie sich wagen, obwohl sie nicht sicher sind, dass er tot ist, einfach wagen, in sein Haus einzudringen. Das ist für ihn eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, überhaupt in den Denken nicht überschritten werden darf. Dafür gibt es auch im Griechischen den Begriff der Hybris, der normalerweise für das Verhältnis zwischen Göttern und Menschen verwendet wird. Aber Hybris ist auch ein juristischer Begriff. Wir würden heute sagen, es ist Grenzüberschreitung, dass eine Person in den Bereich einer anderen eindringt und ihm damit einen Schaden zufügt. Insofern begehen diese Freier eine große Hybris, indem sie in den geschützten Bereich des Hauses des Odysseus eindringen und seine Ehre schmälern.
Interessant, weil heutzutage benutzen wir das ja auch als Wort für Hochmut und das trifft dann manchmal gerade wieder Odysseus ja auch eigentlich ein bisschen in der Beschreibung. Und man fragt sich ja dann, also wenn wir diese große Kameradschaft haben zwischen Odysseus und seinen Gefährten und dann haben wir aber auch die ganzen Freier, die da auch dieses Gelage haben auf Ithaka und dann kommt Odysseus zurück, er tötet die alle, der Frieden scheint wiederherzustellen, aber so hört es ja nicht auf, sondern es geht ja dann weiter, dass sich deren Angehörige eigentlich wieder rächen wollen und dann schreitet Athena ein und sorgt wieder für Frieden. Ist das auch ein Kommentar darauf, dass es eigentlich nicht so weitergehen kann? Also, weil ich habe das fast als Kritik dieses Odysseischen gesehen. Ja, wir finden das beeindruckend, wenn jemand sich allen möglichen Gefahren erwehren kann, wenn er immer eine Antwort hat, wieder eine Lüge irgendwo rauszukommen. Aber das kann auch zu einer Art Kreislauf der Gewalt führen. Bei Aristoteles würde man vielleicht sagen, irgendwann wird es dann doch zu tollkühn. Irgendwo muss man dann vielleicht doch aufhören damit. Hier ist ja schon so eine Art Argument auch drin, oder?
Ja, vollkommen. Das ist etwas, was die Griechen sehr beschäftigt hat. Eben aus diesem Kleos-Denken heraus, wie Sie gerade skizziert haben, im letzten Buch der Odyssee, müssen nun die Verwandten der Freier natürlich das, was Odysseus ihren Verwandten angetan hat, rächen. Das heißt, sie müssten nun, und da wäre Odysseus, Telemach und sein Vater vollkommen unterlegen gewesen, sie müssen nun eigentlich diese drei bestrafen, die ihren Verwandten das angetan haben. Und da ist es nun, wie Sie sagen, wirklich die Göttin, die dem einen Schlussstrich zieht. Und damit können wir wirklich eine Ja, ein Nachdenken über diese Blutrache, über diese ständige Eskalation von Rache und Gegenrache sehen, die dann bis weit ins 5. Jahrhundert hinein gewirkt hat. Wir haben da ein sehr schönes Beispiel in der Tragödie. Ich habe ja vorher gesagt, die Tragödie ist sehr stark durch Homer beeinflusst. In dem Agamemnon oder in der Orestie des Aischylos, bestehend aus Agamemnon, Koephoren und vor allem Eumeniden. Und da kann man genau sehen, wie Aischylos diese Thematik aufgreift, nun übertragen auf das 5. Jahrhundert, auf das demokratische 5. Jahrhundert vor Christus. Hier haben wir dasselbe Schema, nicht? Aigisth und Klytämnestra bringen Agamemnon um. Orest, sein Sohn, bringt nun Aigisth und Klytämnestra um. Das heißt, es ist wiederum eine Eskalation vorgegeben, die nun im dritten Stück der Orestie weitergeführt wird von den Rachegöttinnen, den sogenannten Erinnyen, die nun Orest bestrafen wollen, weil er einen Muttermord begangen hat. Und auch da tritt, wie in der Odyssee, Athena auf, dieses Mal in Athen selber, als Stadtgöttin von Athen. Und wir haben hier eigentlich ein Nachdenken genau über diese Eskalation von Rache und Gegenrache, von Blutrache, in dem Athena auch sagt, Schluss damit, wir müssen das in einem regulären Gerichtsverfahren klären. Und sie beruft nun, das ist sozusagen eine Ursachenerklärung des athenischen Rechtssystems, eine sogenannte Aitiologie, sie beruft nun einen richtigen, aus Menschen bestehenden Gerichtshof ein, den sogenannten Areopag, der nun eben über das Vergehen oder Nichtvergehen des Orest zu befinden hat. Wir haben sogar einen richtigen Prozess. Apollon tritt als Verteidiger des Orest auf und die Rachegöttinnen, die Erinnyen, als Anklägerinnen des Orest. Und am Schluss wird abgestimmt und Orest siegt mit einer Stimme Mehrheit. Das ist die der Göttin. Also nach menschlichen Entscheidungskriterien wäre er wahrscheinlich verurteilt worden als Muttermörder, während die Göttin hier den entscheidenden Stein für den Freispruch in die Urne wirft. Also hier haben wir dasselbe, was Sie gesagt haben, nicht wie am Ende der Odyssee, wiederum ein Nachdenken, 200 Jahre später, im 5. Jahrhundert in Athen. Wie können wir diesem ständigen Rache-Gegen-Rache Mechanismus entgehen und auch Aischylos, also Aischylos in der Odyssee haben wir ja kein Gerichtsverfahren, aber Aischylos denkt das weiter auf die Demokratie hin. Das kann nur durch ein reguläres, richtiges, ziviles Gerichtsverfahren geklärt werden.
Ich würde gerne nochmal auf die Frauenfiguren zurückkommen. Wir haben das schon so ein bisschen angesprochen, natürlich mit Penelope. Viele der anderen Frauenfiguren, ich war fast ein bisschen an die Frauen in den James-Bond-Filmen erinnert, dass sie ganz oft hinterlistig sind oder auch gefährlich, die Frauenfiguren, und sich dann oft so ein bisschen Odysseus zu Füßen werfen. Wahrscheinlich kann man das nicht so einfach sagen. Es tauchen ja sehr, sehr viele Frauen hier auf, und trotzdem sind ja eher die, nee, stimmt nicht, Penelope ist natürlich eine der drei Hauptfiguren. Wie sind die hier gezeichnet? Was treibt die um? Was ist vielleicht das Besondere an der Zeichnung dieser unterschiedlichen Frauenfiguren in der Odyssee? Das würde mich noch interessieren.
Ja, also da müssen wir wahrscheinlich auch vor allem mehr zwei oder drei Gruppen unterscheiden. Wir haben die Göttinnen oder Halbgöttinnen, nicht? Kalypso, die Nymphe, eine Halbgöttin. Wir haben Kirke, die Zauberin, auch eine Halbgöttin, nicht? Die sich mit Odysseus einlassen oder von denen Odysseus geliebt wird. Das heißt, hier wird dir auch gezeigt, wie dieser Mensch Odysseus selbst von Göttinnen, Halbgöttinnen begehrt wird, nicht? Das zeigt seine herausgehobene
Ja.
Stellung. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich wichtig, dass Odysseus trotz dieser Verführung, die ihm da entgegenkommt, darauf verzichtet, ewiges Leben zu gewinnen. Nicht? Er hätte ja auch als Halbgott nicht bei Kalypso, bei Kirke bleiben können. Ihn drängt es nach Hause zurück. Also er will lieber sterblich bleiben, aber in seinen angestammten Besitz zu seiner Frau zurückkehren. Ich denke, auf der anderen Seite haben wir Penelope, die wirklich ein adäquater Widerpart von Odysseus ist. Sie ist dem völlig gewachsen, nicht? Sie ist
Die ihn ja auch zurücktestet, wenn er wiederkommt. Ne? Sie ist ja auch so listenreich eigentlich. Ne? Auch mit dem Faden, den sie wieder aufdröselt und so.
denselben Listenreichtum wie Odysseus. Sie hat dieselbe Charakterstärke. Sie hält 10 Jahre lang, nicht dieser 20 Jahre lang, Entschuldigung, dieser Abwesenheit ihres Mannes stand, zieht ihren Sohn auf, hält den Besitz zusammen. Also sie ist eigentlich der wirklich adäquate Widerpart des Odysseus auf Frauenebene. Und ja, sie prüft ihn, nicht, nachdem er zurück ist. Genau das, was Odysseus mit all denen gemacht hat, mit denen er nach seiner Heimkehr zusammentrifft, sie zu überprüfen, sie zu prüfen, wie sie zu ihm stehen, das macht Penelope mit ihm. Also sie ist wirklich, das ist eben das, ich würde fast sagen, Moderne an der Odyssee, dass diese Frau Penelope eigentlich genau gleichrangig mit Odysseus dargestellt wird, auf selber Ebene mit ihm agiert. Zwischen diesen beiden, also den Halbgöttinnen, den Verführerischen und Penelope, steht nun eben die junge Nausikaa, ich denke, die in ein besonderes Licht gerückt wird. Eine ganz junge Frau, die dürfte nach den griechischen Vorstellungen vielleicht 14 bis 16 gewesen sein, nicht? Also eine Frau, die an der Schwelle zum Erwachsenenleben steht. Das wird auch von dem Dichter ganz klar gemacht, dass sie noch unter der Obhut der Eltern ist. Die Eltern nun bemühen sie zu verheiraten, dass sie aber trotzdem eine gewisse, wenn man so will, nicht Selbstbestimmtheit hat. Sie entscheidet, dass sie Odysseus, diesen fremden älteren Mann, in den Palast der Eltern mitnimmt, was eigentlich nach den Moralvorstellungen der Zeit undenkbar gewesen wäre, dass eine junge Frau in dem Alter einen Mann nach Hause bringt. Den suchen die Eltern aus. Also da sieht man, sie ist eine modern gesprochen, eine emanzipierte junge Frau, die nun eben ja enttäuscht wird, indem dieser Mann dann zu erkennen gibt, dass er zu einer anderen Frau, zu seiner Frau zurück will. Also das ist eigentlich, glaube ich, eine Figur, die auch mit einer besonderen Sympathie von dem Dichter gezeichnet wird, nicht? Eine Frau, die sich in diesen Helden verliebt, die selbstbewusst ist, selbstbestimmt ist und dann mit ihrem Schicksal zurechtkommt, nicht? Nachdem klar ist, Odysseus geht, zieht weiter, er wird sie wieder verlassen. Das ist auf die Frauengestalten in der Odyssee, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und da unterscheidet sich die Odyssee ganz stark von der Ilias. Das wird auch in der Rezeption deutlich. Es gibt ein sehr schönes Werk aus der römischen Literatur der augusteischen Zeit von Ovid, die Briefe der Heroinnen, der Heldinnen, lateinisch Heroides. Und das ist der einleitende Brief, ist den, den Penelope an Odysseus schreibt. An ihren abwesenden Mann, einen Brief, den sie dann, wie auch immer, hofft, dass er an Odysseus gelangt. Und da übernimmt, da, wenn man so sagen will, psychologisiert Ovid dieses Verhältnis Penelope-Odysseus. Denn diese Penelope bei Ovid bringt all die Zweifel zum Ausdruck, die eine Frau nach 20-jähriger Abwesenheit ihres Mannes wohl hat. Was treibst du da? Du bist 10 Jahre im Krieg, 10 Jahre unterwegs. Ich höre immer wieder Geschichten von dir, also ähnlich wie Telemach. Bist du bei anderen Frauen? Kommst du überhaupt zurück? Also hier wird sozusagen ganz deutlich von Ovid dieses Schicksal der verlassenen Frau nun in Worte gebracht. Das heißt, Ovid sieht hier auch das psychologische Potenzial, das in diesen Frauenrollen drinsteckt, nicht? In der Odyssee. Dasselbe macht er, wenn ich so sagen darf, macht Odysseus auch mit einer anderen wichtigen Frauengestalt des Epos, mit Dido aus der Aeneis des Vergil. Er lässt auch Dido einen Brief an den untreuen Aeneas schreiben, der, weil einer politischen Ideologie folgt, einen politischen Auftrag hat, nämlich Rom zu gründen, einfach sie verlässt, obwohl sie ihm alles gegeben hat. Nicht? Da haben wir dasselbe noch einmal, dass aus einer Frauenperspektive die männliche Welt und all die Werte, die mit der männlichen Welt verbunden sind, analysiert, hinterfragt und in Frage gestellt werden.
Das Verhalten ist natürlich trotzdem, auch wenn wir sagen, Penelope und Odysseus sind sich ebenbürtig, unterschiedlich in dem Sinne, dass Odysseus ja dann wirklich auch viele andere Beziehungen eingeht, Kinder zeugt und so weiter. Aber trotzdem ist wahrscheinlich der Fokus bei ihm darauf, dass es eine Reisegeschichte ist, von der er sich dann doch immer wieder losreißt, oder? Also es hat ja wirklich solche epischen Ausmaße, dass man ja auch immer bei ihm das Gefühl hat, er kommt auch nicht weiter. Also jetzt ist er wirklich da gestrandet, jetzt muss er da bleiben, aber dann immer nach irgendeiner Zeit denkt er sich, nein, ich muss jetzt doch diese Heimreise antreten, das ist nicht das richtige Leben hier, ne?
Vollkommen richtig, ja. Also, ich muss sagen, er ist ja einer, der unfreiwillig auch in schönen Situationen ankommt, nicht? Bei der Kalypso oder bei Nausikaa. Es ist immer, ja, das Schicksal, das ihn dann auf diese Inseln verschlägt und er aber sozusagen in sich den Instinkt hat oder den ungebrochenen Willen hat. Ich muss weiter, ich muss zurück in meine Heimat, nicht? Und wie gesagt, ich habe es vorher schon einmal gesagt, nicht? Es ist wahrscheinlich nicht nur die Frau, es ist überhaupt der gesamte Besitz. Es ist der Oikos, der ihn zurückzieht. Frau,
Ja.
Vermögen, Sohn und all das, die Macht, die Ehre, nicht? Das ist das, um das sein Denken herum kreist. Und ich glaube, hier kann man auch sehen, wie die Odyssee eben, ja, da kann man einen Reflex ihrer Entstehungszeit sehen. Im 7. Jahrhundert, da beginnt ja genau diese Phase der Kolonienbildung der Griechen, dass die Griechen aus dem Festland, heutige Griechenland oder aus Kleinasien, ausfahren, das gesamte Mittelmeer und Kolonien in Sizilien, in der Magna Graecia, bis hin nach Marseille, Nordafrika gründen, aber natürlich immer noch Griechen sind und immer noch ihre Heimatstadt haben. Das heißt, hier wird diese ja, Trennung von der Heimat auch reflektiert. Was hat das für Konsequenzen für die abwesenden Männer, die nun als Händler, als Politiker, als Soldaten irgendwo weit, weit weg, ja, in der damaligen Zeit fast undenkbar weit weg von Griechenland, nun in der Provence oder in Nordafrika sitzen, dort Handel treiben, dort eine Stadt gründen, während Frau, Sohn, Vermögen irgendwo in Athen, Theben oder auf Festlands Griechenland zu finden ist. Das hier wird, das ist vielleicht eine Art von, ja, gesellschaftlichem Denken. Es werden hier all die Gefahren, Probleme durchgespielt, die durch solch eine einschneidende Änderung eintreten. Nicht? Männer sind weg. Mit wichtigen Aufgaben, die Frau bleibt zu Hause, aber was hat das für psychologische und auch gesellschaftliche Konsequenzen, nicht?
Jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Könnten Sie vielleicht noch was sagen? Was hat denn diese Odyssee denn, also außer dass wir das natürlich heute noch kennen, dann für Auswirkungen? Warum ist das so ein wichtiges, ja, Werk der Literaturgeschichte?
Ja, ich denke, dass ja, die Odyssee eben durchgängig von vom 7. Jahrhundert bis, ja, bis heute nicht eine große Nachwirkung hat. Ich glaube vor allem eben wegen wir haben es jetzt ja auch angesprochen, dieser literarischen Qualitäten, die der Text aufweist, Charakterisierung, Erzähltechniken, Rückblenden, ja, Abenteuergeschichten auch natürlich, Humor, Sie haben es vorher erwähnt, nicht die Niemand, die Utis-Geschichte, all das in einem Text, der so vielgestaltig ist, dass er tatsächlich über die römische Literatur bis über das Mittelalter und dann vor allem in der Neuzeit sehr stark wieder aufgegriffen wurde. Nicht Telemach erlebt eigentlich ja eine Erziehung, nicht? Es ist wenn man so will, nicht ein Vorgänger des Bildungsromans, das wir in diesen vier Büchern haben, was dann vor allem im 17., 18. Jahrhundert aufgegriffen wurde. Odysseus gilt immer wieder als Chiffre für alle möglichen Verhaltensweisen, wenn man nur an die Philosophie denkt, von Platon, nicht, bis hin dann vor allem zu Ernst Bloch, nicht, im Prinzip Hoffnung, der Odysseus als Prototypen utopischen Denkens sieht, nicht? Also es ist, ich glaube, dass gerade, man kann es wahrscheinlich mit diesem Ausdruck Polytropos, diese Vielschichtigkeit, Vielgewandtheit am besten fassen. Dieser Text hat so viele Ansatzstellen, dass sowohl Philosophen, Literaten, Künstler, nicht, immer wieder, also Maler, immer wieder da neue Aspekte finden, die sie aufgreifen und neu darstellen.
Genau, und das kriegt man natürlich nicht hier in einer Stunde Podcast unter. Also ja, würde ich allen, die das jetzt hier gehört haben und weiter interessiert sind, erstmal empfehlen, Ihre Einführung dazu zu lesen und dann natürlich selbst in die Odyssee zu schauen. Haben Sie da einen Tipp, welche Version, welche Übersetzung sich da eignet? Wo soll man da anfangen?
Ja, es gibt, das sind die anderen europäischen Sprachen viel weiter als wir in der deutschen Literatur. Wir haben weniger moderne Übersetzungen als vor allem Engländer, Amerikaner haben oder auch Italiener. Ich lese immer gern die klassische Übersetzung von Voss, die so am ehesten die das Archaische der homerischen Sprache zum Ausdruck bringt. Für die deutsche Literatur, für die deutsche, also als deutschen Text, moderneren Text, sind die beiden Übersetzungen von Wolfgang Schadewald zu Ilias Odyssee vielleicht am ehesten zu empfehlen. Schadewald verfolgt, wie ja, sozusagen, er versucht in Prosa, was die Sache etwas einfacher macht. Also Fuss dichtet Hexameter nach. Schadewald schreibt eine rhythmisierte Prosa, die aber dann natürlich vor allem auch diesen Bilderreichtum der homerischen Texte Rechnung trägt. Also je nachdem, also wenn man lieber Verse liest, dann Voss, wenn man das lieber in Prosa zu sich nimmt, dann würde ich Schadewalds Übersetzungen, die mehrfach nachgedruckt sind, empfehlen.
Hi, hier ist Christian aus dem Off und ich klinke mich kurz ein, weil ich gleich in dieser Folge etwas sagen werde, das mittlerweile sehr überholt ist. Denn diese Folge, also die Aufzeichnung ist, glaube ich, schon 2 Jahre her. Das habe ich ganz, ganz am Anfang, als der Podcast noch in der Planungsphase war, haben wir diese Odyssey-Folge aufgezeichnet. Und da war natürlich noch nicht klar, dass Christopher Nolan im Jahr 2026 einen Odyssey-Film rausbringen wird. Er kommt ja dann tatsächlich nächstes Jahr. Und wird wahrscheinlich nochmal zu einer riesigen Popularität für dieses Epos sorgen. Und genau, davon wussten wir aber noch nichts. Und deswegen sage ich jetzt das hier. Und was auch noch ganz, ich hatte mich jetzt erst in der Vorbereitung wieder daran erinnert, weil ich mich gefragt habe, es wird eigentlich gar nicht mehr so häufig auch verfilmt. Ich mache ja noch einen Filmpodcast auch. Und wundert mich eigentlich, also dass noch nicht ein Sender darauf gekommen ist, jetzt zu sagen, wir machen jetzt mal die große Odyssee-Fernsehserie. Also Troja gab es ja diesen mittelmäßigen Brad Pitt-Film irgendwann, aber mir ist aufgefallen, es gibt ja noch diese, ich glaube, es ist diese italienische Verfilmung von 1968 da, dieser mehrere stundenlange Film, den hatte ich als Kind, glaube ich, auch mal im Fernsehen gesehen. Das kann sich auch lohnen, da nochmal reinzugucken, auch wenn dann natürlich vieles nicht literarisch übernommen ist, aber falls man so einen Einstieg auch mal wählen will, fand ich das jetzt auch ganz, ganz interessant und musste mich daran erinnern, dass es ja eine Verfilmung gab, ja.
Das war ja, genau. Es gibt auch aus den 70er Jahren einen Comic beim Artemis Verlag. Odysseus, das ganz komisch gemacht ist, eine Schweizer Comic-Autorin. Ich schaue mal, ob ich es noch finde, dann schreibe ich Ihnen mal die Angaben. Das ist ganz, also ganz, ganz schön gemacht. So ein bisschen ironisch, nicht? Und, aber gerade für Kinder ist das ein ganz interessanter Zugriff auf die Odyssee.
Alles klar, dann können wir das auch empfehlen. Und ja, Herr Zimmermann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Danke Ihnen.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.